Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und zwar ist es bereits der vierte Teil in Bezug auf dieses Sendschreiben, nämlich Offenbarung 3, Verse 17 bis 22. Beziehungsweise ab Vers 17 beschäftigen wir uns heute. Ich lese aber der Vollständigkeit halber ab Vers 14, also das gesamte Sendschreiben, vor. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, so viel das Sendschreiben. Wir hatten bereits gesehen, dass es mit dieser Gemeinde, der Gemeinde in Laodicea, ein großes Problem gibt, nämlich, dass der Herr Jesus in Bezug auf diese Gemeinde sagt: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Was eben uns sagt, dass er diese Gemeinde aus Menschen besteht, die zwar ein christliches Bekenntnis haben, aber nicht wirklich von neuem geboren sind, nicht wirklich gerettet sind, also nicht wirklich zum Herrn gehören. Und somit, und auch das hatten wir betrachtet, steht diese Gemeinde für viele Kirchengemeinden, aber auch freie Gemeinden in der heutigen Zeit, in denen Christus nicht mehr ist, ja, die nicht wirklich das Evangelium verstanden haben, die nicht wirklich auf das Evangelium vertrauen, sondern das Evangelium durch etwas anderes ersetzt haben. Die meinen, sie hätten alles, aber in Wirklichkeit haben sie nichts, sondern sind elend und arm und entblößt, so wie es eben hier steht. Natürlich ist auch heute, so wenn wir heute viele Gemeinden betrachten, auch bei Gemeinden, wo ziemlich viel im Argen ist, kann es natürlich Einzelne geben, die wirklich gläubig und gerettet sind. Aber die Grundcharakterisierung dieser Gemeinde ist eben diese, dass der Herr vor der Tür steht. Und deswegen tadelt der Herr Jesus natürlich diese Gemeinde auch zurecht. Ja, er spricht eben genau diese Aussage an. Er sagt: Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also sie haben materiell sehr viele Dinge. Ja, Laodicea war eine reiche Stadt, und die dort lebten, ja, profitierten von diesem Reichtum. Und dieser materielle Überfluss, ja, hat auch zu einer Selbstzufriedenheit geführt, zu, ja, eben dieser Haltung: Ja, ich habe alles, der Herr segnet mich, ich bin reich, ich habe Überfluss, ja, ich bin so gesegnet vom Herrn, er schenkt mir materielle Güter im Überfluss und mir mangelt es an nichts. Ja, und das erinnert uns natürlich auch an unsere materielle Gesellschaft, wo die Menschen auch im Überfluss leben und ja auch sagen: Mir mangelt es an nichts. Ja, das heißt natürlich, nicht jeder Einzelne lebt im Überfluss, aber wenn wir auch hier in Deutschland diejenigen betrachten, die wenig haben, also die zu den, ja, Schwächeren finanziell gehören, und das aber vergleichen mit anderen Ländern, wie viel Armut dort ist, dann haben wir hier auch noch einen Riesenunterschied. Daraus gehend eben diese Selbstzufriedenheit, und die schlägt sich eben auch in der Gemeinde nieder und führt dazu, dass sie eben nicht erkennen die geistliche Armut, ja, dass sie wirklich geistlich gesehen arm sind. Geistliche Blindheit, dass sie die Wahrheiten Gottes nicht sehen. Sie sind blind. Ja. Der Herr Jesus sagt in Bezug auf die Pharisäer: Blinde Blindenführer. und entblößt, eben nicht bekleidet mit der Kleidung, die der Herr Jesus gibt. Das werden wir gleich noch betrachten. Erstmal schauen wir uns die Aussage etwas mehr an. Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Erinnert uns auch an das Alte Testament, zum Beispiel Sacharja 11, Vers 5, ja, wo es heißt in Bezug auf die Herde, in Bezug auf die Schafe, denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig. Und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Und ihre Hirten verschonen sie nicht. Also hier eine Beschreibung der falschen Hirten, der Gott nicht wohlgefälligen Hirten, wie sie umgehen mit der Herde. Sie wollen sich bereichern an den Schafen. Sie wollen sich nicht kümmern um die Schafe und für die Schafe da sein, geschweige denn ihr Leben lassen für die Schafe, sondern sie wollen sich bereichern und in dieser Bereicherung sagen sie, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Ja, so auch die Haltung von den Pharisäern in Lukas 18, Verse 11 bis 12. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ja, dieser Pharisäer kommt mit einer stolzen Haltung, einer stolzen Einstellung zum Tempel und betet zu Gott, ja, und in diesem Gebet preist er sich selbst. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Ja? Ich danke dir, dass ich besser bin als die übrigen Menschen. Nicht wie die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrechen oder wie der da, der Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Da war er stolz drauf, dass er ja ein Leben führt, das Gott wohlgefällig ist, auf das Gott stolz sein kann. Ja? Gott kann stolz sein, dass es solche Menschen gibt wie den Pharisäer, die sich so treu an Gott halten und so treu seine Gebote befolgen. Ja, das ist die Haltung, wenn er mal in die Herrlichkeit kommt, ja, zum Herrn kommt, zu Gott kommt, dass Gott ihn auf die Schulter klopfen wird und sagen wird, ja, wunderbar, wie du dich verhalten hast. Aber wir kennen ja diese Begebenheit, die der Herr Jesus erzählt und wissen, wer gerechtfertigt nach Hause ging. Es war gerade der Zöllner, der sich an die Brust schlug und sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, der wirklich seine Schuld erkannt hatte und wusste, er braucht Erlösung, er kann sich selbst nicht helfen. Ja, der erkannt hat, ich bin arm, ich bin elend, ich brauche die Hilfe, die Errettung, die Gnade des Herrn. Und nicht wie der Pharisäer, der meinte, es ist alles in Ordnung und er hat alles und er tut alles, was nötig ist. So sagt uns auch der Galaterbrief in Kapitel 6, Vers 3, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ja, man soll nicht meinen, etwas zu sein, weil man doch nichts ist. Ja, wir alle sind Bettler und wir sind angewiesen auf die Gnade des Herrn. Und wenn wir Gnade bekommen haben und Gnade gefunden haben, dann haben wir es dem Herrn zu verdanken und nicht uns selbst. So sagt es auch 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Also wenn du irgendetwas hast, wenn du das Heil hast, wenn du das Evangelium angenommen hast, wenn du darauf vertraust, rühme dich nicht, sei dankbar, rühme dich nicht, denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? All die geistlichen Dinge, die du bekommen hast, angefangen von der Errettung, hin zu all den Reichtümern und Segnungen, die du hast, Verheißungen, die du erlangt hast, all das hast du empfangen. All das hast du aus Gnade bekommen. Und warum rühmst du dich also? Du brauchst dich nicht zu rühmen, sondern du darfst alles dem Herrn zuschreiben und nichts dir selbst. Denn was besitzt du, was du nicht empfangen hast? Nenne mir eines. Du wirst nicht eines aufzählen können. Und das sollte eben diese Haltung sein und nicht die Haltung, ich bin reich und habe Überfluss. Das ist natürlich hier eine Aussage von Ungläubigen, ich bin reich und habe Überfluss. Aber auch als Gläubige, wie wir hier gesehen haben, sollten wir nicht etwa meinen, ja, wir haben nichts mehr nötig. Denn wir haben beständig die Veränderung durch die Gnade des Herrn nötig. Wir müssen beständig wachsen und verändert werden in sein Bild. Und alles, was wir empfangen haben, ja, an Wachstum, an Veränderung, auch das haben wir letztendlich seinem Wirken zu verdanken. Deswegen, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Die richtige Haltung wäre zu sagen, wie Paulus in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich elender Mensch. Ja, auf uns alleine gestellt, ohne die Gnade Gottes, sind und bleiben wir elend. Ja, Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Ja, wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht natürlich, über das hinaus, was in diesem Leben geschieht. Und das ist das, was uns ja, verändert, was uns Mut macht, was uns Hoffnung gibt, was uns diese Erwartung gibt, dem Herrn zu dienen. Sein Wirken jetzt in uns und natürlich dieser Ausblick auf die Herrlichkeit, auf das, was kommen wird. So auch Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, derjenige, der erkannt hat, dass er geistlich arm ist, der erwartet alles von dem lebendigen Gott. Alles von dem, der alles wirkt. Alles von dem, der verändern kann, der ja, wirklich all diese Dinge schenken kann. Und ausgehend für das alles ist natürlich diese Grundlage, dieser Grundsatz, den wir sehen in der Schrift. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Von Natur aus sind wir alle Sünder. Von Natur aus verfehlen wir diese Herrlichkeit. Erreichen wir nicht diese Herrlichkeit, erlangen sie nicht, verfehlen das Ziel, weil wir von Natur aus alle Sünder sind. Und zu dieser Wahrheit, zu dieser Erkenntnis muss man natürlich kommen. Wenn man aber überzeugt ist von sich, überzeugt davon, dass Gott einen segnet, überzeugt, dass man ja alles hat, aber diese Wahrheit eben nicht erkannt hat, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig einzugestehen, dass man ein Sünder ist. Man muss dann erstmal gedemütigt werden durch den Herrn, um diese Dinge zu erkennen. Wir haben dann in Vers 18 die Ermahnung. Auf dieser Grundlage ermahnt jetzt der Herr oder gibt einen Ratschlag. Er sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Ja, wir haben ja erstmal Anspielungen auf die Situation in Laodicea. Ja, sie haben mit Gold gehandelt, sie sind durch Gold reich geworden, sie hatten Gold, ja, materiell hatten sie Gold, viel Gold. Sie waren in dem Sinne reich materiell. Ja. Sie hatten wunderbare Kleider, die Stadt Laodicea war bekannt für den Export von wunderbaren, teuren, prächtigen Kleidern. Ja, also Kleidung, da hat es auch nicht gemangelt im materiellen Sinne. Und die Stadt war bekannt dafür, eine Augensalbe herzustellen. Ja, Menschen von anderen Städten kamen, um diese Augensalbe zu besorgen und sie wurde auch exportiert. Aber der Jesus sagt, kaufe dir all diese Dinge, du hast sie nicht. Wenn sie es auch materiell haben, geistlich haben sie es nicht. Geistlich brauchen sie wahres Gold, nämlich Gold, das im Feuer geläutet ist, das auch ja, bestehen kann. Sie brauchen geistlichen Reichtum und sie brauchen weiße Kleider, damit die Schande der Blöße nicht offenbar wird. Und sie brauchen Augensalbe, nämlich um wirklich sehen zu können, geistlich sehen zu können, um nicht mehr blind zu sein. Also der Herr Jesus hat eine Antwort auf all die Probleme, die bestehen in dieser Gemeinde in Laodicea. Nun haben wir erstmal die Aussage, auf die möchte ich kurz eingehen, von mir zu kaufen. Ja? Es hat manche gegeben, die behauptet haben, ja wir sehen ja hier, man kann sich ja doch ja, geistliche Güter kaufen. Man kann ja doch dafür bezahlen, um geistliche Dinge zu bekommen, ja, um vielleicht das Heil zu bekommen, Verkürzung im Fegefeuer zu bekommen und so weiter und so fort. Und da wird unter anderem dieser Vers bemüht. Allerdings haben wir ja gesehen, dass ein Sünder gar nichts hat, womit er bezahlen könnte. mit was sollte er denn bezahlen? Der Jesus betont ja, du bist arm. Wenn sie arm sind, entblößt sind, wenn sie nichts haben, wie sollen sie es kaufen? Somit ist dieses Kaufen nicht so zu verstehen, dass sie wirklich Geld bezahlen, um diese Dinge zu bekommen, sondern dass der Jesus derjenige ist, der sie mit diesen Dingen ausstatten, ausrüsten kann. Bei ihm können sie das erwerben, und zwar umsonst, und zwar frei. In dem Sinne wird es gebraucht. Und so erinnert uns diese Aussage an eine Aussage im Alten Testament, Jesaja 55, Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wir sehen hier auch die Aufforderung zu kaufen, aber umsonst und ohne Geld. Es heißt, beim Herrn ist es umsonst zu haben. Ja, der Herr ist nicht wie die Händler in Laodicea, die ordentlich reich werden durch ihre Handelsgeschäfte und ordentlich Geld einnehmen. Bei ihm ist es umsonst zu haben. Und so ist das Kaufen natürlich auch eine Anspielung, dass in Laodicea gehandelt wurde. Dass es Kaufleute waren, die ordentlich eingenommen haben mit ihrem Handel. Aber beim Herrn ist das, was sie wirklich brauchen, umsonst zu haben, ohne Geld zu erwerben. Und so müssen wir das verstehen. Beim Herrn ist Heil, beim Herrn ist Rettung. Nun schauen wir uns noch die einzelnen Punkte an, über die der Herr spricht, die gekauft werden sollen. Erstmal Gold. Ich rate dir von mir, Gold zu kaufen. Ja, und wir erinnern uns, wenn wir von Gold hören, an 1. Petrus 1, Vers 7. Ja, da geht es um die Bewährung des Glaubens. Und genau das muss ja passieren. Der wahre, der echte Glaube muss bewährt werden. Ein Glaube, der so aussieht und so geprägt ist wie der Glaube der Menschen in Laodicea, wird nicht bestehen im Feuer. Hier heißt es 1. Petrus 1, Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Es ist also ganz klar, wenn wir die Not dieser Gemeinde anschauen, wenn wir die Not dieser Menschen anschauen, dass der Jesus nicht wirkliches Gold meint. Ja, er meint ein Gold, das geistlich gesehen werden muss, das viel kostbarer ist als das vergängliche Gold. Und dieses Gold, nämlich der wahre, der rettende Glaube, der wird bestehen. Der wird Bestand haben, ja, wenn diese Bewährungsprobe kommt. Und 1. Petrus 1, Verse 18 bis 19 fügt hinzu, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, das, was wirklich uns erkauft, das, was uns das Heil ermöglicht und das Heil schenkt, ist das kostbare Blut des Lammes. Wenn wir an ihn glauben, an das Evangelium vertrauen, dann vertrauen wir darauf, dass der Herr Jesus am Kreuz sein Leben gelassen hat, sein Blut vergossen hat, unsere Sünden getragen hat und uns so erlöst hat. Er hat es getan. Es ist auch nicht etwas, was wir etwa getan hätten. Es ist ja vor unserer Zeit geschehen. Es ist außerhalb von uns geschehen. Er ist für uns gestorben. Er hat sich für uns hingegeben. Und somit ist rettender Glaube, der sich nicht auf sich selbst stützt, nicht auf die eigene Güte, auf die eigene Fähigkeit, auch nicht auf ein Bekehrungsgebet oder sonst etwas, sondern der wahre, der rettende Glaube stützt sich auf etwas, das außerhalb von ihm geschehen ist. Ich stütze mich auf das, was Christus für mich getan hat, nicht auf mich selbst, nicht auf irgendetwas, was ich getan habe, nicht einmal auf ein Gebet, sondern nur auf das, was für mich geschehen ist. Er hat sich für mich hingegeben, er hat ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht und so eine vollkommene Erlösung erwirkt. Also somit haben wir gesehen, Gold als Bild für das Heil. Und jetzt geht es weiter. Weiße Kleider, auch das sollen sie kaufen. Weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. oft wird dieses Thema erwähnt, ja, deine Blöße wird offenbar werden. Wir sehen das als häufiges Thema im Alten Testament, im Rahmen der Gerichtsandrohung, dass die Blöße offenbar werden soll. Zum Beispiel in Jesaja 47, Vers 3. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Ja, wir sehen als Grundprinzip beim Menschen, schon beginnend bei Adam und Eva, dass sie versuchen, ja, ihre Nacktheit zu bedecken. Menschen, die geistlich arm sind und die geistlich eigentlich unbekleidet sind, ja, nämlich nicht errettet sind, decken das zu durch wunderbare, wunderschöne Kleidung, durch ein wunderbares, wunderschönes äußerliches Auftreten, ja, so dass alles in Ordnung scheint, so dass die Menschen denken und zu ihnen aufschauen, diese Menschen sind ja Vorbilder, ja, so wie die Pharisäer, die gerne gesehen wurden von den Menschen, auf dieses äußerliche Erscheinungsbild achteten, aber in Wirklichkeit waren sie, ja, Sünder, waren sie Heuchler. Und im Gericht bringt Gott das ans Licht. Er macht es offenbar. Er sagt, deine Blöße soll enthüllt, deine Schande gesehen werden. Was natürlich hier in Jesaja ein Gericht ist, was erstmal auch so wörtlich natürlich zu verstehen ist, aber was natürlich eine viel tiefere Dimension hat, in dem Sinne, dass es aufzeigt und ans Licht bringt, wie der Mensch wirklich ist. Es wird offenbar. Gott wird richten, sehen wir auch im Neuen Testament. In Hebräer 10, Vers 31 heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also nicht nur im Alten Testament wird das Gericht angedroht und ist Gott zornig über die Sünde und hasst die Sünde und ist Gott ein heiliger Gott, sondern auch im Neuen Testament sehen wir das. Und wir wissen, auch wenn jetzt gerade, ja, es vielen Menschen gut geht und sie sagen, wo ist denn das Gericht Gottes? Ja, es geht mir doch gut, ich habe Überfluss. Und so reden wie die Menschen in Laodicea, wissen wir doch, das Gericht Gottes wird kommen. Das Gericht Gottes schreitet näher und Gott wird gerecht richten. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deswegen sind diese weißen Kleider nötig. Ohne diese weißen Kleider in die Hände Gottes zu fallen, ist wahrhaft schrecklich. Offenbarung 7, Vers 14 sehen wir die Erwähnung dieser Kleider. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es, also es geht darum, wo diejenigen herkommen mit den weißen Kleidern. Und wir hatten den Vers auch schon betrachtet und werden ihn auch noch betrachten, wenn wir zu Kapitel 17 kommen. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also weiße Kleider als Bild für Reinheit. Ja, sie können als Bild stehen, einfach für Reinheit, für die Tatsache, dass sie reingewaschen worden sind. Und sie können auch als Bild stehen für die Werke, die die Heiligen getan haben, nämlich gerechte Werke, die im Glauben geschehen sind. Hier haben wir die Aussage, sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und diese Kleider brauchen wir, um vor Gott bestehen zu können. Wir brauchen reine Kleider, gewaschene Kleider und es gibt nur einen Weg, diese zu waschen, nämlich durch das Blut des Lammes, welches hier natürlich für sein Leiden und Sterben am Kreuz steht. Dieses Opfer, das der Jesus am Kreuz verbracht hat, sagt uns die Bibel, ist ein vollkommenes Opfer. Das heißt in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und wir sehen hier einfach diese Vollkommenheit dieses Opfers. Er hat sie für immer vollendet. Ja, für immer. Das heißt, das geht in die Zukunft hinein. Und deswegen können wir mit Recht sagen, er hat die Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft getragen und gesühnt. Diejenigen, die geheiligt werden, das sind die Geheiligten, das sind die Gläubigen, sagt uns die Bibel, die sind mit einem einzigen Opfer für immer vollendet. Und wenn wir dieses wunderbare Opfer betrachten, dann bestätigt uns das wieder diese Wahrheit, dass wer einmal wirklich gerettet ist, wer wirklich zu Christus gehört, darf sich freuen über sein Heil und darf sich sicher sein, der Herr wird ihn ans Ziel bringen und er wird nie mehr aus der Hand des Herrn gerissen werden. Nichts und niemand kann ihn von der Liebe Gottes trennen. Und schon sehen wir auf Grundlage von diesem Opfer, dass das Heil sicher ist. Dass jemand, der wirklich gerettet ist und nicht nur ein Bekenner, wie die Menschen in Laodicea, jemand, der wirklich gerettet ist, braucht keine Angst haben, dass er sein Heil wieder verliert, dass sein Heil an einem seidenen Faden hängt, sondern er darf wissen, das Opfer ist vollkommen. Zu sagen, ich könnte vielleicht morgen oder übermorgen, in einem Monat oder in 5 Jahren, ja, wenn ich meinen Herrn verleugne oder eine andere Sünde begehe oder nichts mehr mit ihm zu tun haben will, ich könnte mein Heil ja verlieren, weil das könnte ja alles passieren, würde bedeuten, das Opfer des Herrn Jesus kleiner zu machen, es zu schmälern. Es würde bedeuten, zu sagen, dieser zukünftige Aspekt stimmt gar nicht, sondern nur bedingt. Aber hier haben wir eine absolute Aussage, nämlich die Aussage, mit einem einzigen Opfer hat er für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und dazu passt natürlich auch, dass die Gläubigen ewiges Leben bekommen. Ewiges Leben in dem Moment, wo sie gerettet werden, und auch ewig heißt ohne Ende. Das heißt natürlich nicht, dass der Gläubige jetzt tut und lässt, was er will. Er ist ja in der Nachfolge des Herrn. Und der Herr, der züchtigt auch, er bringt zu Recht. Er weiß, wie er die Seinen wieder auf den richtigen Weg bringt. Das weiß er zu tun. Und er hat ja selbst gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Und wir sehen hier also weiße Kleider. Das steht für das Heil, für ein vollkommenes Heil, für vollkommene Vergebung, die sich gründet eben auf diesem wunderbaren, vollkommenen Opfer des Herrn Jesus. Noch etwas sollen sie kaufen, nämlich Augensalbe. Braucht man Augensalbe, um errettet zu werden? Offenbar ja, nämlich diese Augensalbe steht natürlich auch nicht für materielle Augensalbe, sondern steht für das Licht, das Gott gibt, damit wir das Evangelium erkennen können, damit wir die Wahrheit erkennen können. Und dieses Licht ist kein normales Licht. Es ist ein übernatürliches Licht und dieses Licht kann nur Gott schenken. Und deswegen sehen wir in 2. Korinther 4, Vers 6 eine Bibelstelle, die uns erinnert an das Schöpfungshandeln Gottes, als er die Welt, als er das Universum erschaffen hat. Aber hier bezieht es sich auf die Errettung, auf das Heil. Und durch diesen Vers sehen wir, dass die Errettung eines Menschen ein Schöpfungshandeln Gottes ist. Es ist ein Handeln des souveränen Gottes, der gesprochen hat, es werde Licht und es ward Licht. Und wenn ein Mensch gerettet werden soll, muss Gott sprechen, es werde Licht. Hier sehen wir eben diese Aussage in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ja, die Bibel sagt uns, dass der natürliche Mensch die Wahrheiten, die geistlichen Wahrheiten Gottes nicht erkennen kann. Er kann es nicht erkennen. Manche sagen, doch, jeder, wer will, kann es erkennen. Die Bibel sagt uns, nein, der natürliche Mensch kann es nicht erkennen. Der natürliche Mensch ist verblendet durch Satan. Er ist verblendet natürlich durch seine eigene Sünde und auch verblendet durch Satan, der ja verhindern möchte, dass Menschen das Evangelium erkennen. Und deswegen ist es nötig, dass Gott souverän handelt und dass Gott dem Licht gebietet, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Ja? Und wenn er sagt, es werde Licht, dann wird es auch Licht. Denn wenn er befiehlt, dann muss ihm alles gehorchen. Und so durften wir, ich spreche für jeden von uns, der das Evangelium erkennen durfte, aus Gnade diese Herrlichkeit Gottes erkennen. Aus Gnade war es so, dass wir auf einmal nicht mehr gelacht haben über das Evangelium oder über die Gläubigen, wie es zum Beispiel bei mir der Fall war, diejenigen bemitleidet habe, die gläubig sind. Ja, auf einmal hat Gott das verändert, er hat es Licht werden lassen und auf einmal durften wir die Herrlichkeit dieses wunderbaren Evangeliums erkennen. Die Herrlichkeit dessen, was Jesus für uns getan hat. Auf einmal war es für uns nicht absurd und lächerlich und ekelhaft. Auf einmal war es für uns herrlich und wunderbar, dass Christus uns so sehr geliebt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und sein Leben für uns gelassen hat. Eine wunderbare Wahrheit, die uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Er hat das Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit dieser Erkenntnis. Diese Tatsache, dass wir das Evangelium erkannt haben, führt auch dazu, dass wir diese geistlichen Dinge erkennen. 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Wir müssen da auch nicht immer wieder erneut gesalbt werden, wie es manche behaupten, sondern wir haben diese Salbung. Diese Salbung bekommen wir in dem Moment, wo wir zum Glauben an das Evangelium kommen. Wir schauen nun, nachdem wir diese wunderbare Wahrheit betrachtet haben, den Vers 19 an, wo es heißt, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Wir haben natürlich hier erstmal eine Grundwahrheit, die ich lieb habe, überführe und züchtige ich. Und wir haben gesehen, Gott züchtigt die Seinen, er bringt sie zurecht. Es ist nicht so, dass jemand, der gläubig wird, dann tun und lassen kann, was er will, weil er wird sich damit zum einen nicht wohlfühlen, zum anderen, wenn er es doch fertig bringt, gegen Gott zu sündigen, ja, ich meine es bewusst zu sündigen, weil wir sündigen ja ständig in unserer Schwachheit, aber wirklich bewusst zu sagen, ich sündige jetzt, mir ist es egal, ich kann ja danach um Vergebung bitten, dann kann der Herr auch züchtigen. Dann kann der Herr überführen und züchtigen und fordert zu Buße auf. Das ist erstmal eine allgemeine Wahrheit. Manche meinen, in diesem Zusammenhang würde das bedeuten, dass die doch gläubig waren in Laodicea, aber sie waren komplett halt auf den falschen Weg gekommen und müssen jetzt überführt werden und gezüchtigt werden. Wir hatten aber gesehen, dass die Aussagen davor alle uns zeigen, dass sie nicht gläubig waren, ja, dass sie blind waren, entblößt waren, arm waren, ja, dass all diese Dinge zutreffen, die auf Ungläubige zutreffen, also dass sie falsche Bekenner waren. Und das passt auch mit der Aussage zusammen, die ja danach kommt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, nicht etwa, er wohnt schon in den Herzen dieser Menschen, aber sie haben den Geist Gottes ja, gedämpft, betrübt, wie auch immer, sondern er steht vor der Tür und klopft an. Und deswegen können wir natürlich auch die Überführung und die Züchtigung sehen in Bezug auf Ungläubige. Auch wenn natürlich als allgemeines Prinzip wir diese Tatsachen haben in Bezug auf Gläubige, sagt uns die Bibel auch, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Ungläubige überführt. Und wir sehen aus der Bibel auch, dass diese Züchtigung, die kann auch als Erziehung übersetzt werden, kann sich auch darauf beziehen, dass Gott eingreift in das Leben eines Menschen, sodass er erstmalig das Evangelium erkennt. Und genauso in Bezug auf die Liebe Gottes. Auch die Liebe Gottes beginnt nicht erst in dem Moment, wo jemand zum Glauben kommt, sondern die Bibel sagt uns, diese Liebe Gottes geht weit zurück. Passend dazu haben wir zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 3 folgende Aussage. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ja, oder mit anderen Übersetzungen, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Genauso wie die Gnade uns gegeben worden ist vor Grundlegung der Welt, das sagt uns die Bibel, geht auch die Liebe Gottes schon so weit zurück. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, diese Wahrheit. Epheser 2, Verse 4 bis 5. Da heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Was sehen wir? Er hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren. Ja, er spricht erstmal von Toten. Menschen, die in Sünde sind, die getrennt von Gott sind, sind geistlich tot. Und in Bezug auf diese sagt er, er hat Gott gehandelt um seiner großen Liebe willen. Er hat sie lebendig gemacht. Und auch das passt wieder zusammen mit der Aussage, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Beim Heil, bei der Errettung von Menschen, ergreift Gott die Initiative und nicht der Mensch. Es ist nicht so, dass Gott ein passiver Gott ist, der irgendwo auf seinem Thron sitzt und hofft, dass besonders viele Menschen ihn suchen und zum Glauben kommen und gerettet werden. Nein, bei der Errettung von Menschen sitzt Gott nicht passiv auf seinem Thron und wartet und hofft, dass so viele wie möglich ihn annehmen, sondern er ergreift die Initiative. Diese Initiative geht zurück auf die Zeit vor Grundlegung der Welt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat und er hat uns, die wir tot waren, um seiner großen Liebe lebendig gemacht und er hat uns zu sich gezogen aus lauter Liebe, weil er uns je und je geliebt hat, mit ewiger Liebe uns geliebt hat. Und das zeugt wiederum für diese Tatsache, für diese Wahrheit, dass wir nichts uns zu verdanken haben, sondern alles ihm zu verdanken haben und ihm alle Ehre für alles gebührt. Wenn wir mal in der Herrlichkeit sind, dann werden wir nicht sagen, ja, ein Teil meines Heils kann ich mir zuschreiben und den größten Teil dir, ja, zu Gott gesagt, sondern wir werden unsere Krone niederwerfen vor ihm und ja, werden ihm alles zuschreiben und für ihn alles Dank sagen. Wir haben also diese Liebe und wir haben dann das überführende Wirken Gottes. Das wird nämlich gesagt, und das sagt der Herr Jesus, über den Heiligen Geist. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Ja, der Heilige Geist überführt von diesen Dingen, er überführt von Sünde, er überführt von Gerechtigkeit und vom Gericht. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf diesen Vers eingehen, sondern einfach nur zeigen, dass der Herr wirken muss, dass der Herr überführen muss an Menschen, damit sie zum lebendigen Glauben kommen. Und auch Titus 3, Verse 4 bis 5, da lesen wir Folgendes. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier sehen wir die Menschenliebe Gottes, die ihn dazu bewegt zu handeln. Und hier übrigens haben wir die gleiche Wortwurzel bei Liebe. Ja, wir haben oben die Aussage, alle, die ich lieb habe. Und hier haben wir Phileo, nicht Agapao, sondern Phileo. Und auch hier in Titus 3 haben wir die gleiche Wurzel bei Menschenliebe. Und wir sehen in der Bibel beides. Wir sehen sowohl die Agape-Liebe Gottes zu den Menschen und wir sehen auch die Liebe, die sich auf Phileo eben gründet und diese Wurzel hat, auch in Bezug auf die Liebe Gottes. Und auch da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil ich da vor nicht allzu langer Zeit drüber gepredigt habe, über diese verschiedenen Arten von Liebe, die wir finden im Neuen Testament. Aber was wir hier sehen, die Menschenliebe Gottes und die Menschenliebe Gottes, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, die bewegt ihn zu handeln. Sie erschien und sie handelt. Und auch hier sehen wir nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, also nicht in uns begründet, sondern aufgrund von seiner Barmherzigkeit. Und es kann ja auch nicht in uns begründet sein, weil wir nichts haben. Wir können nichts bezahlen, wir können nichts vorweisen. Es gibt nichts, was uns vor ihm wohlgefällig macht. Manch einer sagt, ja, aber ich habe ihn doch gesucht und andere suchen ihn nicht. Paulus sagt aber hier kategorisch, keiner fragt nach Gott. Also ohne die vorlaufende Gnade Gottes fängt ein Mensch nicht mal an, nach Gott zu fragen. Es ist ihm egal. Er lebt gleichgültig vor sich hin, bis Gott ihn wachrüttelt und bis Gott ihn fragend macht. Ohne diese Gnade heißt es, keiner fragt nach Gott. Ja, diese fragende Haltung ist bereits ein Werk der Gnade des Herrn, dass man anfängt zu fragen, zu suchen. Das haben wir auch ihm zu verdanken. Und somit können wir auch das nicht uns selbst zuschreiben. Und hier heißt es, ja, wir wurden gerettet, er hat uns errettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund von seiner Barmherzigkeit. Wir sind angewiesen auf diese Barmherzigkeit, weil wir uns selbst nicht helfen können. Er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und auch in Titus 2, Verse 11 bis 12 lesen wir, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Und dieses in Zucht nehmen, ja, oder erziehen, sie nimmt uns in die Erziehung, in Zucht, führt dazu, dass wir die Gottlosigkeit verleugnen, dass wir weltliche Begierden verleugnen und ein Leben führen, das Gott wohlgefällig ist, nämlich besonnen und gerecht und gottesfürchtig. Dazu befähigt uns Gott, genau das zu tun. Und diese Aussagen des Herrn Jesus, die sollen eben diejenigen in Laodicea zum Nachdenken bringen, zur Erkenntnis bringen, dass sie ja wirklich arm sind, dass sie erbärmlich sind und dass sie angewiesen sind auf diese Barmherzigkeit, auf diese Gnade Gottes. Deswegen die Aussage, sei nun eifrig und tue Buße. Wir haben in diesem Sendschreiben die Aussage, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund, also weder warm noch kalt. Und das Wort sei nun eifrig hat als Wurzel warm. Sei warm, ja. Sei nicht lau, sei nicht kalt, sei warm und tue Buße. Ja, bewege es in deinem Herzen. Habe kein gleichgültiges Herz, habe kein kaltes Herz in Bezug auf diese Wahrheiten, sondern nimm es dir zu Herzen, was Gott dir sagen möchte und tue Buße. Und das möchte ich jetzt natürlich auch zu jedem sagen von euch, der vielleicht das Evangelium schon mehrmals gehört hat, vielleicht auch das erste Mal jetzt, aber noch nicht umgekehrt ist zum Herrn. Es gilt dieser Ruf des Evangeliums an alle Menschen und es gilt dieser Ruf, diese Aufforderung, Buße zu tun. Und Buße heißt Gesinnungsänderung. Das kommt nämlich manchmal auch falsch rüber. Vor allem in unserem deutschen Sprachgebrauch heißt es ja tue Buße. Im Griechischen ist das aber nur ein Wort, Metanoia. Das ist ein einziges Wort und nicht etwa zwei Worte, die aus tue und Buße bestehen, sondern es ist ein Verb. Und es ist eine Aufforderung und es ist kein Bußwerk etwa. Ja, wahre Buße hat natürlich zur Folge Werke, die der Buße würdig sind. Aber es ist hier erstmal eine Änderung der Gesinnung. Zu erkennen, ich bin ein Sünder, ich habe Gericht verdient, ich habe Verdammnis verdient. Ich kann nichts tun, um mich zu retten. Ich kann mich nicht selbst aus dem Sumpf der Sünde herausziehen, kann mir nicht selbst vergeben, kann mir nicht selbst neue weiße Kleider geben. Das kann alles nur der Herr tun. Ich bin angewiesen auf seine Barmherzigkeit und ich muss gar nichts tun. Ich muss gar nichts tun. Wenn ich erkannt habe, dass ich ein Sünder bin, dass ich Gericht verdient hätte, und dass mein ganzes Leben ein Leben war, das Gott nicht wohlgefällig ist. Wenn ich das erkannt habe und erkannt habe, nur der Herr Jesus kann mich retten durch sein vollkommenes Opfer, dann gilt die Aufforderung, Buße zu tun, mit einem bußfertigen Herzen zum Herrn zu kommen, um gerettet zu werden. Und der Herr Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und auch das zum Herrn kommen ist nicht etwa ein Verb. Zum Herrn kommen ist einfach eine Ausdrucksweise, dass wir uns in die Hände des Herrn werfen, dass wir auf ihn vertrauen, auf das, was er für uns getan hat. Es heißt auch nicht wieder etwas zu tun, sondern es heißt einfach zu erkennen, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun und das, was der Herr aber getan hat, dieses vollkommene Werk, reicht aus. Darauf stütze ich mich. Ich stütze mich auf nichts mehr, was ich getan habe oder tue oder tun werde. Ich stütze mich nur noch allein auf das, was für mich geschehen ist. Darauf stütze ich mich, um gerettet zu werden. Ich stütze mich, wie ich am Anfang gesagt hatte, auch nicht auf mein Bekehrungsgebet, mein Übergabegebet, meine Taufe oder sonst etwas. Ja, auch nicht auf meine gute Gesinnung oder gute Haltung, sondern ich weiß, ich habe Gericht verdient, ich habe nichts Gutes getan und nur das, was der Herr für mich getan hat, kann mich retten. Darauf verlasse ich mich, auf dieses vollkommene Werk. Und das reicht aus. Denn wenn wir uns auf irgendetwas verlassen müssten, was wir getan haben, zum Beispiel, ja, ich habe mich vor 5 Jahren bekehrt, da habe ich meine Sünden zum Herrn gebracht, habe alle bekannt, habe mein Leben in die Hand Jesu gelegt und habe das alles korrekt gemacht und jetzt weiß ich, deswegen bin ich gerettet, dann ist das falsch. Ja? Wir dürfen uns nicht stützen auf die Tatsache, dass wir mal unsere Sünden dem Herrn bekannt haben, weil es bedeutet, wieder uns auf etwas zu stützen, was wir getan haben. Wir sollen uns aber nicht auf etwas stützen, was wir getan haben, sondern allein auf das, was der Herr für uns getan hat. Es ist sein Werk. Und natürlich, wenn wir unsere Sünden erkennen, ist die erste natürliche und richtige Reaktion, den Herrn um Gnade anzurufen, um Vergebung anzurufen. Aber das rettet uns nicht. Allein das, was für uns geschehen ist, rettet uns sein vollkommenes Blut, sein vollkommenes Opfer. Und dafür dürfen wir in alle Ewigkeit dankbar sein. Der Jesus sagt nun, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ja, er steht vor der Tür dieser Gemeinde. Es ist erstmal eine Aussage über diese Gemeinde. Er ist nicht in dieser Gemeinde, sondern er klopft an. Dieser Vers wird natürlich in vielen Traktaten und so weiter angewandt auf die persönliche Errettung. Und es wird gesagt, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Aber im Zusammenhang ist erstmal hier die Gemeinde gemeint. Das ist der Zustand dieser Gemeinde. Aber wenn wir den zweiten Teil sehen, dann sehen wir, dass eine Anwendung auf das Persönliche durchaus angebracht und angemessen ist. Denn es heißt jetzt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn es auch so ist, dass es eine Aussage über die Gemeinde ist, ist es doch so, dass das Heil nicht von einer Gemeinde als Gesamtes erlangt werden kann, sondern dass, wenn es um das Heil geht, muss jeder persönlich sich hinterfragen und sich fragen, bin ich gerettet? Habe ich es verstanden? Kenne ich das Evangelium? Vertraue ich wirklich nur auf das Evangelium und nicht auf mich selbst oder auf sonst etwas anderes, auf Personen oder wie auch immer? Und deswegen ist es natürlich richtig zu sagen, es ist dann eine persönliche Frage an jeden Einzelnen. Und wer persönlich die Stimme des Herrn hört und die Tür öffnet, da wird der Herr Jesus hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Und auch diese Wahrheit in Bezug auf die Stimme des Herrn sehen wir in der Bibel. Der Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 10, Verse 27 bis 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was bedeutet es also, die Stimme des Herrn zu hören? Es bedeutet genau dieses, dass der Herr überführt von Sünde, von Schuld, dass er aufzeigt, allein das Evangelium kann dich retten und dass einem durch die Bibel die Wahrheiten des Evangeliums ja wirklich als Wahrheiten bekannt werden, dass man diese Dinge als Wahrheit erkennt, dass man das Evangelium erkennt und dass man weiß, nur das Evangelium kann mich retten und darauf dann vertraut. Das bedeutet es, die Stimme des Herrn zu hören. Und wenn man dann dem Herrn nachfolgt, dass man sich weiter mit dem Wort beschäftigt, dass der Herr wirkt in dem Einzelnen, nämlich durch seinen Heiligen Geist. Und der Herr hat ja sogar selbst gesagt, der Vater wird kommen und er wird kommen und Wohnung nehmen. Also er wird selbst auch kommen und im Leben eines Menschen sein und dieses Leben führen. Und das Mittel natürlich, durch das wir geführt werden, ist das Wort Gottes. Wir wachsen in der Erkenntnis. Der Herr wirkt durch sein Wort. Und so dürfen wir eben durch das Wort ihm dienen, ihm nachfolgen und ja, das tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist nicht etwa wie eine hörbare Stimme gemeint, ich denke mal, das muss ich gar nicht mal erwähnen, sondern es ist eben, dass der Herr sein Wort gebraucht, um uns zu führen, um uns zu verändern. Und ja, man kann sagen, der dreieinige Gott wirkt in unserem Leben, um uns den Weg der Wahrheit zu führen. Und auch hier haben wir nochmal diese Aussage, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja? In Ewigkeit nicht verloren gehen. Wenn ein Schaf verloren gehen könnte, ja, ein Schaf, das wirklich ein Schaf ist, also von neuem geboren ist, würde diese Verheißung nicht mehr wahr sein und Gott würde zum Lügner werden, wenn nur ein einziges Schaf, was ein wahres Schaf Christi ist, verloren gehen könnte auf dem Weg zur Herrlichkeit, dann wäre Gott ein Lügner. Dann Lukas 22, Vers 20, da haben wir das Abendmahl. Hier wird das gleiche Wort gebraucht, was wir hier in der Offenbarung sehen, im Sendschreiben. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es geht hier nicht nur um das Abendmahl, sondern es geht um die Gemeinschaft, die der Einzelne dann mit Christus hat. Da ist natürlich das Abendmahl mit eingeschlossen als innige Form der Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander. Aber es geht darum, mit diesem Menschen, ja, in dem Christus wohnt, der auf das Evangelium vertraut, hat der Herr Gemeinschaft. Und das ist wunderbar, dass wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben dürfen. Nun kommen wir zur Verheißung. Es heißt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu setzen, so wie ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Da wieder die Verheißung für den Überwinder. Und der Überwinder ist derjenige, der die Probleme in dieser Gemeinde überwindet. Also das ist derjenige im Zusammenhang mit Laodicea, der zum wahren, rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommt. Und wir haben dieses Thema der Überwindung als grundlegende Verheißung für den wahren Gläubigen. 1. Johannes 5, Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also der ist es, der überwindet, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Paulus sagt auch, in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also der Gläubige zeichnet sich dadurch aus, ein Überwinder zu sein. Das bedeutet nicht, dass er in jeder einzelnen Versuchung überwinden wird. Aber er ist ein grundsätzlicher Überwinder, der überwindet, sodass er einmal in der Herrlichkeit beim Herrn ankommen wird. Das geht Hand in Hand mit der Aussage, der Gerechte fällt siebenmal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Wir haben auch in der Offenbarung in Kapitel 5, Vers 10 diese Verheißung, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Ja, es war früher so, manche Könige hatten einen Thron, der nicht nur aus einem Sitzplatz bestand, sondern der wie eine Bank war. Und wenn einem Gast eine besondere Ehre erwiesen werden sollte, dann durfte der Gast sich mit auf den Thron des Königs setzen. Und so werden auch wir teilhaftig sein der Herrlichkeit Gottes. Wir werden regieren dürfen mit ihm. Wir werden aber natürlich nie als solche betrachtet werden, die wie Gott auf seinem Thron sitzt, der herrscht über das Universum. Wir werden natürlich immer Geschöpfe bleiben, aber wir werden teilhaftig der Herrlichkeit des Herrn, sind wir jetzt schon durch den Glauben und da wird es dann auch sichtbar werden und sich praktisch auswirken. Und wir werden im tausendjährigen Reich mitregieren dürfen mit Christus. Und jetzt haben wir den abschließenden Appell. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, das erinnert uns an Offenbarung 1, Vers 3, das letzte Mal diese Aussage, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Es ist eine Botschaft an die gesamte Gemeinde und auch jeder, der das hört, der das liest, der auch die Sendschreiben liest, muss sich immer fragen und hinterfragen, was ist davon auf mich anzuwenden? Wo habe ich Buße? Wo habe ich Umkehr nötig? Vielen Dank.